SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Am Mikrofon ist Katharina Borchardt, heute im Ü-Wagen auf der Leipziger Buchmesse und mit einem akustischen Appetizer von der Lyrikerin Nea Schmidt, die uns mit rausnimmt in den März.
Aus der Märzlandschaft loderte ich auf, wollte sprechen wie Hyazinthen, die nass riechen und brutal ihren Blütenstand ausrufen und in der Allmählichkeit des Jahres blau anlaufen und anämisch verbluten, wollte unsäglich viel. Wollte nie von den eigenen Staubblättern husten, wollte nicht rücksichtslos duften, wollte nie zwiebeln, wollte um keinen Preis verzweifeln. Aber wie? Dieser Stempel ist viel zu klein.
Das war Nea Schmidt, 95 geboren, also kurz vor der Eröffnung des neuen Messezentrums, das heute alle kennen. Nea Schmidt erzählte mir, wie sie als Leipziger Kind mit den Eltern oft auf der Messe war und dort auf Süßigkeitenjagd gegangen ist. Jetzt, 20 Jahre später, hat sie dort ihren ersten Gedichtband vorgestellt. Sprechen in Flechten, erschienen bei Cookbooks. So, und was machen wir heute noch so alles? Wir machen den großen Messeüberblick, sprechen über Preise und Skandale und natürlich über die KI-Debatte auf vielen Podien. Zu Gast im Lesenswert-Magazin sind Dietmar Dart und Carsten Gansel. Autor und Kritiker Dietmar Dart hat hier in Leipzig den Alfred-Kerr-Preis bekommen für seine brillanten Buchbesprechungen in der FAZ. Und der Germanist Carsten Gansel hat ein Buch über das Verschwinden der DDR-Literatur nach der Wende geschrieben. Über all das wollen wir natürlich mehr wissen. Die Musik dazu macht die Leipziger Band Ullmann. Vibes heißt ihr Album. Zurück im Ü-Wagen in unserem Studio auf Rädern. Mein Kollege Carsten Otte ist da und ich bin jetzt gespannt auf seine Eindrücke von der Buchmesse. Wir waren hier in den letzten Tagen viel unterwegs, haben Preisverleihungen erlebt, politische Debatten verfolgt und auch Kuriositäten gesehen. Hallo Carsten, schön, dass du da bist.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, die Messe begann ja schon mit ungewöhnlich viel Tumult. Bei der Eröffnung im Leipziger Gewandhaus ging es eigentlich darum, dass Miljenko Jergovic den Preis für europäische Verständigung erhielt. Aber noch eigentlicher wollten alle vor allem wissen, wie schlägt sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, nachdem er die Erweiterung der hiesigen Nationalbibliothek abgeblasen und drei Buchhandlungen vom Deutschen Buchhandlungspreis ausgeschlossen hat. Habe noch nie erlebt, dass zur Eröffnung jemand so ausgebuht wird. Was waren deine Eindrücke von der Eröffnung?
Die Eröffnung ist traditionellerweise durchaus diskursiv angelegt. Ich habe schon einige Eröffnungen erlebt. Da wurde dann auch schon mal der sächsische Ministerpräsident ausgebucht. Das gehört irgendwie dazu. Dieses Mal war es eine Lehrstunde in Demokratie. Das Interessante war, dass sowohl der Oberbürgermeister von Leipzig, aber auch der Vorsteher des Börsenvereins des Buchhandels doch sehr kritische, deutliche Reden gehalten haben, die Entscheidungen von Kulturstaatsminister Weimar direkt angegriffen haben. Und ich war erstaunt, dass es dann auch eine Gegenrede gab. Für viele, die das nicht gewohnt sind, dass unterschiedliche Positionen so in aller Öffentlichkeit ausgehandelt werden, war das eine Überraschung. Jetzt muss man sagen, ich bin da rausgekommen mit dem Gefühl, dass die Diskussion jetzt losgehen müsste. Weimar zitierte in seiner Rede 2, 3 oder sogar vielleicht 4-mal Jürgen Habermas. Darüber habe ich mich dann gewundert. Ich weiß nicht, ob er den wirklich gelesen hat. Er hat davon erzählt, dass er bei ihm sogar im Studium in den Vorlesungen las. Viel scheint er nicht hängen geblieben zu sein, denn wenn man Habermas sich genau anschaut, beispielsweise sein Zentralwerk, die Theorie des kommunikativen Handelns, dann muss man doch sagen, dass das kommunikative Handeln jedenfalls diesem Politiker nicht unbedingt in die Wiege gelegt zu sein scheint, sonst wäre er nämlich auf diese besagten Buchhandlungen im Vorfeld zugegangen und hätte mal darüber diskutiert und sich nicht hinter dem Verfassungsschutz verschanzt. Denn das war ja sein Argument, die drei Buchhandlungen, die vom Buchhandelspreis ausgeschlossen worden sind, bei denen würden gewissermaßen Informationen Informationen vom Verfassungsschutz vorliegen. Wir alle würden gerne wissen, was sind das überhaupt für Informationen? Dann könnten wir darüber reden, dann könnten wir auch die Kriterien verhandeln. Und da sind wir wieder bei Jürgen Habermas. Denn ich finde, den Kern dieser Debatte, der ist noch offen. Denn die Frage ist nämlich, wie stellt sich eine Demokratie auf, die kulturelle Institutionen fördert mit sehr, sehr viel Geld? Und wie verhindert man, dass beispielsweise extremistische Positionen in Genuss dieser Förderung kommt? Und in diesem speziellen Punkt glaube ich sogar, dass Wolfram Weimar recht hat. Und das müsste man jetzt eigentlich diskutieren. Und ein bisschen schade, dass das auf der Messe dann abgeebbt ist. Aber ich glaube, in den nächsten Wochen wird das Thema sein.
Am Donnerstag wurde dann der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Gewonnen haben Katharina Polladian mit ihrem Emigrantenroman Goldstrand, im Sachbuch Marie-Janine Kalik mit Balkan-Odyssee 1933 bis 1941 auf der Flucht vor Hitler durch Südosteuropa, und in der Übersetzung Manfred Gmeiner, der den peruanischen Diktaturroman Untenleben von Gustavo Faverón Patriau übersetzt hat. Sehr auffällig finde ich, das sind alles Bücher, die auf Totalitarismus reagieren. Bist du zufrieden mit diesen Preisträgern?
Ja, das bin ich, weil das Entscheidungen waren, die ein Leseangebot zur geistigen Situation der Zeit, würde ich jetzt Habermas sagen, bieten. Zum einen Literatur, die oberflächlich unterhalten kann. Das haben wir bei Katharina Polladian, und dann doch sehr stark in die Brüche und Umbrüche des 20. Jahrhunderts hineinschaut. Das ist eine faszinierende Familiengeschichte. Ein Filmregisseur liegt auf der Couch und erzählt davon, dass er vaterlos aufgewachsen ist, und dann geht man weit zurück in die Geschichte. Das ist ein wunderbares Buch. Ich habe einen Leseauftrag für mich selbst formuliert, denn ich möchte unbedingt Gustavo Faverón Patriau und sein Leben mir besorgen, und das steht bei mir gewissermaßen auf der Lektüreliste. Ich kannte dieses Buch noch nicht, und ich glaube, dass Manfred Gmeiner, der Übersetzer, der, und das habe ich schon so auf den ersten Seiten gesehen, einen wirklich guten Job gemacht hat. In diesem Zusammenhang muss man wirklich auch nochmal darauf hinweisen, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer, ja, wie soll man sagen, die Jurypräsidentin Katrin Schumacher hat das auch erwähnt, derzeit stark unter Druck sind. Über die prekäre Lage dieses Berufsstandes ist viel zu wenig nicht bekannt. Und deswegen ist dieser Preis auch in dieser Kategorie so wichtig.
Also für mich ist auch der peruanische Roman extrem interessant gewesen. Ich finde auch das Sachbuch sehr interessant über die Fluchtbewegung deutscher Intellektueller, deutscher Juden in Richtung Balkan. Ist mir bislang nicht so bekannt gewesen. Letzter Zeit gibt es sehr viele Bücher dieser Art. Also wohin sind die deutschen Juden alle geflohen? Das ist jetzt ein Buch, das eigentlich sehr gut zur Gastregion passt, finde ich. Die Gastregion ist dieses Jahr die Donau, alle Länder, die an der Donau liegen. In Baden-Württemberg wissen wir natürlich, wo die Donauquelle liegt. Wie findest du diese Gastregion? Irgendwie ja ganz schön groß, ne? Die Donau ist fast 3000 Kilometer lang, aber eben als europäischer Fluss auch irgendwie ganz schön verbindend.
Ja, man darf nicht vergessen, dass dieser Fluss durch 10 Länder fließt. Deutschland, Österreich, Slowakei, Kroatien, Ungarn, Serbien, Rumänien, Bulgarien, die Republik Moldau und die Ukraine. Und da sind wir im Herzen von Europa. Und es gibt sehr, sehr viele Bücher, die sich mit diesem Grenzfluss beschäftigen, der einerseits verbindet, aber eben auch trennt. Die Donau ist Verkehrsweg, sie ermöglicht Handel, kulturellen Austausch, Migration. Sie ist aber eben auch Trennlinie von Nationen, Geografien und Ideologien. Es gibt ein Buch, das muss ich in diesem Zusammenhang unbedingt erwähnen, ist in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, herausgekommen, und es heißt einfach nur Donau, Biografie eines Flusses von Claudio Magris. Und dieses Buch beschreibt all das sehr gut. Es ist gewissermaßen heute ein Standardwerk zu diesem Thema. Ich finde es sehr gut, dass nicht nur eine Region im Mittelpunkt steht. Ein Fluss ist ideal, weil das ist ein verbindendes Element. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf einer nächsten Leipziger Buchmesse zum Beispiel der Rhein ist. Ich erinnere mich ganz gut an meinen letzten Besuch an die Donauquelle. Ich war da vor 3 Wochen, und das ist zauberhaft, wenn man dann von der Quelle hinausgeht, am Fürstlichen Schloss vorbei. In Donaueschingen. Und da gibt es einen Ort, da verzweigt sich gewissermaßen dieses Geflecht von kleineren Flüssen. Und da hat man ein Gefühl, wie es dann viele, viele Kilometer später aussieht. sieht am Donaudelta. Also der Weg vom Schwarzwald zum Schwarzen Meer ist dort vorgezeichnet. Und man kann sich da rein versinken. Es lohnt sich schon, auf die Leipziger Buchmesse zu kommen, um sich nur mit der Donau zu beschäftigen.
Und die Donau mündet ins Schwarze Meer, wo wiederum der ausgezeichnete Roman Goldstrand von Katharina Pollardian seinen Ausgang nimmt. Also es passt hier irgendwie alles zusammen. Die Messe ist politisch. Das sagt man natürlich irgendwie jedes Jahr. Die Messe ist politisch. Sie ist auch dieses Jahr wieder sehr politisch. Aber sie ist natürlich auch immer ein großer Jahrmarkt. Also sowas wie eine mehrere Hallen große Wunderkammer von Leipzig liest mit wieder rund 3000 Veranstaltungen, mal ganz zu schweigen. Die Messe macht also auch sehr viel Spaß. Hast du lustige, kuriose Sachen entdeckt?
Zunächst einmal muss ich sagen, ich habe eine Entwicklung beobachtet, die mir auch ein bisschen Sorgen bereitet. Es gibt zunehmend wieder esoterische Verlage mit ziemlich kuriosen, welterklärenden und weltverschwörenden Titeln. Es gibt an jeder Ecke Inspirationen, ich zitiere, für Sinnsuchende. Es gibt auch immer mehr Verlage mit religiösen Inhalten. Das spielt da sicherlich mit hinein. Manches ist obskur, anderes ist vielleicht auch hilfreich. Was wirklich lustig ist, das ist die Entwicklung der vergangenen Jahre. Die Bücher aus dem Segment von New Adult, Dark Romance und so weiter, die boomen weiterhin. Da findet man zuweilen Titeln, die lassen mich als mittelalten weißen Mann stocken, weil es da um explizite Vergewaltigungsfantasien gibt. Darüber müsste man, finde ich, auch in der Öffentlichkeit ein bisschen intensiver diskutieren. Und dann gibt es dort mittendrin in der Messe einen riesigen Stand für einen einzigen Autor, nämlich Sebastian Fitzek, der sein 20-jähriges Bühnenjubiläum feiert. Er sitzt da leicht erhöht, wie so ein Bücherkönig. Und dieser Stand ist größer als die Stände von Kiwi und Suhrkamp zusammen. Und der feiert sich selbst. Und da sind unglaublich lange Schlangen. Also diese Messe bietet auch diese kuriosen Dinge. Und ich glaube, das gehört auch dazu.
Also Carsten Otte war auf der Leipziger Buchmesse unterwegs, hat viel erlebt. Danke Carsten, dass du hier im Ü-Wagen warst.
Gerne.
Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Umgehen mit Schreckgespenstern, mit großen Augen erstarren oder furchtlos drauf zugehen. Die Buchbranche macht gerade mal das eine, mal das andere. Die Rede ist vom Umgang mit künstlicher Intelligenz, die fürs Marketing ganz nützlich sein kann, aber auch auf einen Klick einen ganzen Roman produziert. Auf der Buchmesse wurde auf vielen Podien über KI diskutiert. Ulrich Rüdenauer und Beatrice Fassbender haben sich umgehört.
Leipzig im März 2026, Buchmesse. Auf vielen Podien wird die Gretchenfrage gestellt, auch auf der Bühne der unabhängigen Verlage. Wie halten es die Buchverlage mit der KI? Sebastian Gogolz, Verleger, Lektor und Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, beobachtet, dass Verlage KI vor allem in der Zielgruppenanalyse und der Werbung nutzen.
Also auf dieser Marketingseite habe ich ganz oft das Gefühl, fast alles, was die KI da bewirkt, kann genauso gut mit ein bisschen Erfahrung, mit ein bisschen sich einmal hinsetzen und sich was überlegen, ganz genauso erfüllt werden. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn die KI in diesem Bereich nur eingesetzt wird, dann bin ich schon ganz zufrieden. Da richtet sie zumindest nicht so viel Schaden an, sagen wir es mal.
Auch im Vertrieb, bei der Planung von Auflagenhöhen, in der Verwaltung und Buchhaltung kann KI nützliche Dienste leisten. Aber wie ist es im Lektorat? Also dort, wo wirklich an den literarischen Texten gearbeitet wird.
Also ich muss ganz klar sagen, derzeit, Stand jetzt, ist es einfach so, dass KI nicht das leisten kann, von der Qualität her gesehen, was ein menschliches Lektorat leisten kann.
Henrike Dörr arbeitet als freiberufliche Lektorin. Sie kennt sich aus mit allen derzeit gängigen KI-Tools für diesen Bereich.
Mir ist aber auch klar, dass meine Kundschaft oft so einen Good-Enough-Ansatz hat. Die wollen nicht unbedingt den Porsche, da reicht auch der Fiat Panda. Und gut, dann wird mit KI gearbeitet.
Ich habe sie als gutes Hilfsmittel entdeckt, zum Beispiel bei Übersetzungen.
Hans-Gerd Koch ist Leiter des Karl Rauch Verlags.
Es ist ja immer so eine Frage, was macht man mit Übersetzungen aus Sprachen, die man selbst nicht beherrscht? Wie kann man das kontrollieren? Und ich habe das immer so gemacht, dass ich dann ein Fremdsprachenlektorat extern habe machen lassen. Ich gehe jetzt dazu über, das doch auch selbst zu machen. Und ich habe ein Tool entdeckt, was sehr ordentliche Übersetzungen macht. Und es hilft mir dann zu sehen, ob die Übersetzung richtig ist und gut ist. Und ich kann mich ganz dann auf die Qualität der deutschen Übersetzung konzentrieren.
Stichwort Übersetzung. Im letzten Jahr wurde die Übersetzerin Janine Malz für die Überarbeitung einer KI-Übersetzung angefragt. Für weniger Geld, ohne Urheberrechte. Malz hat dankend abgelehnt und das alles öffentlich gemacht. Hans-Gerd Koch etwa betont, dass er Übersetzung nur menschlichen Profis anvertraut. Inwiefern die wiederum KI nutzen, ist ein Graubereich. Namhafte ÜbersetzerInnen betonen jedoch, dass der Einsatz von KI bei literarischen Texten geradezu kontraproduktiv ist. Bei AutorInnen gibt es in Verträgen inzwischen oft einen Passus, der den Einsatz von KI verbietet.
Also wir haben da tatsächlich auch in den Verträgen was stehen.
Rebecca Prager ist Pressesprecherin des Konzerns Penguin Random House.
Gleichwohl, ne, so wie wir KI als Werkzeug nutzen, dürfen natürlich AutorInnen für Recherchezwecke oder sowas es natürlich nutzen, so wie es ihnen gut tut.
Aber können Verlage heimlich KI-generierte Manuskripte überhaupt erkennen? In der englischsprachigen Welt sorgt der Roman Shy Girl gerade für Aufregung, der vermutlich zum großen Teil mit KI verfasst wurde, ohne dass es irgendwem im Verlag Hachette aufgefallen wäre. Hans-Gerd Koch ist wissentlich noch kein zweifelhafter Text untergekommen.
Vielleicht, weil ich darüber auch nicht nachgedacht habe. Wenn einfach mir ein Text so schlicht oder zu blöd war, habe ich es nicht auf KI geschoben, sondern auf die Autorin oder den Autor. Aber insofern kann es sein, dass was dabei war.
Immer häufiger was dabei ist etwa auf Self-Publishing-Plattformen wie Amazon Kindle, Direct Publishing, auf denen AutorInnen eigene Werke ohne Verlag selbst hochladen und verkaufen können. Inzwischen werden dort so viele neue Bücher hochgeladen, dass Amazon ein Upload-Limit pro Account eingeführt hat. In der Masse wird es für AutorInnen immer schwerer, sichtbar zu werden. Und die viel langsameren Verlage haben etwa dann das Nachsehen, wenn zu aktuellen Ereignissen fast in Echtzeit zahllose KI-generierte Titel erscheinen. Manch ein Autor von Kochbüchern, Reiseführern, Krimis oder Romance-Novels mag sich da fragen, ob es die Arbeit überhaupt noch wert ist.
Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr große kulturelle Kränkung erleben werden.
Der Journalist und Digitalexperte Dirk von Gehlen hat das Forum Mensch und KI auf der Buchmesse kuratiert.
Wie gehe ich damit um, dass die Maschine das kann? Meine erste Prognose ist deshalb, wir werden eine sehr, sehr lange Diskussion über Qualität bekommen. Wir werden sehen, dass Autorinnen und Autoren sagen, ja, ganz so gut wie ich ist aber dieser Text nicht. Das richtig Spannende beginnt aber in der Phase nach der Kränkung. Wenn wir anfangen, die Maschine und die Produkte, die die Maschine schaffen kann, so in unsere Arbeit zu integrieren, dass wir damit vielleicht mehr schaffen.
Keine Kränkung, sondern ein ganz handfestes rechtliches Problem sieht Sven Lehmann von Bündnis 90 Die Grünen. Der Vorsitzende des Kulturausschusses des Deutschen Bundestags saß in Leipzig auf einem Panel zum Thema KI.
Als das losging mit KI, sagen wir mal vor 3 bis 5 Jahren, da sind die Stimmen, die auch vor dem gewarnt haben, was jetzt nämlich passiert, nämlich sozusagen die Unsichtbarmachung von kreativen Leistungen, dass KIs trainiert werden, ohne dass Urheberinnen und Urheber überhaupt gefragt werden, geschweige denn zustimmen müssen oder bezahlt werden. Also all das ist aus der Kultur, auch aus der Buchbranche sehr, sehr stark auch angemahnt und thematisiert worden. Und jetzt sehen wir, dass genau das eingetreten ist.
Ein robustes Urheberrecht gibt es nicht. Besonders Bestseller laden dazu ein, mittels KI eine Unzahl an Plagiaten herzustellen. Rebecca Prager kennt das Problem.
Da können wir dagegen vorgehen, aber halt auch immer erst, wenn der Fall dann da ist. Und das ist auch natürlich ein wahnsinniger Aufwand für uns als Verlag, das dann im Blick zu behalten.
Verlage und KI, es bleibt komplex. Und die Branche steht in dieser Entwicklung erst am Anfang. In Leipzig schwankt man noch zwischen nüchternem Pragmatismus und drängenden Zukunftssorgen. Da hilft es, sich auf das eigentlich Menschliche beim Büchermachen zu konzentrieren.
Schreiben ist eine Kulturpraxis. Müssen wir uns schon fragen, ist das ein Wert an sich, den es zu erhalten gibt oder nicht? Wie möchte ich mich konkret als Mensch dazu verhalten? Das sind alles Fragen, die stellt sich KI gar nicht, weil sich KI überhaupt keine Fragen stellt.
Und, so drückt es Sebastian Gugolz aus, Subjektivität kann nicht simuliert werden von der KI. Subjektivität kann nur vom Menschen kommen.
Ulrich Rüdenauer und Beatrice Fassbender waren auf der Messe unterwegs und haben sich umgehört, wie Buchverlage aktuell mit KI umgehen. Seien wir uns bewusst, dass Ihr Beitrag heute aktuell ist, bald aber auch schon wieder historisch. Der Autor und Kritiker Dietmar Dart hat auf der Leipziger Buchmesse den diesjährigen Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik bekommen. Die Laudatio hielt die Literaturwissenschaftlerin Franziska Bomski. Darin schob sie die Romanticy-Schwarten, die augenblicklich so gut gehen, rhetorisch in die Ecke und lobte Dart dann so.
Diesen auf Kommerz, schnellen Konsum und Eskapismus angelegten Massenerzeugnissen stellt Dietmar Dart eine internationale Science-Fiction-Gemeinschaft gegenüber, die sich gegen die, Zitat, blödsinnigen Entwürfe illiterater Big-Tech-Hasardeure richtet. Dazu zählt er Alchimira, in seiner Schilderung eine der interessantesten Stimmen deutschsprachiger Science-Fiction heute. Zudem Alexandra Margaret de la Monica in Kanada, Olga Raven in Dänemark, Alain Damasio in Frankreich, Weifeng Chen in China und man möchte diese illustre Reihe ergänzen, Dietmar Dart aus Deutschland. Denn wie für alle diese AutorInnen zählt auch für Dietmar Dart die Frage nach einem adäquaten Verständnis der Gegenwart als technischer Welt zu den aktuellsten und zentralen Problemen, denen sich die Literatur zuwenden kann.
Gegenwart, Technik, Literatur, darüber sprechen wir gleich genauer, denn der hier gelobte Dietmar Dart ist jetzt bei mir im Ü-Wagen. Ich freue mich sehr. Willkommen Dietmar Dart. Glückwunsch zum Preis.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Herr Dart, Franziska Bomski hob hier ihre Liebe zur Science-Fiction hervor, die sie selbst sehr gerne und sehr oft rezensieren. 2019 publizierten sie noch dazu ein fast tausendseitiges Buch über Science-Fiction mit dem Titel Nie-Geschichte. Was zieht sie zu diesen Zukunftserzählungen?
Science-Fiction handelt, glaube ich, gar nicht unbedingt von der Zukunft, sondern handelt davon, welche Rolle Wissen, auch sehr abstraktes Wissen, Mathe, Computerprogrammieren und so weiter, in unserem Alltag spielt. Und diese Rolle wird ja immer größer und wird auch immer schwergewichtiger und wird auch immer mehr von einer Gestalt, dass man sagen muss, wenn das Wissen bei Monopolen konzentriert ist, bei wenigen Leuten, die das besitzen, dann ist das so, als ob wir noch eine zweite Natur verpasst kriegen. Also wir müssen in diesen Datenwelten manövrieren, ohne sie wirklich verstehen zu können, ohne wirklich Zugriff zu haben. So wie wir früher sozusagen schutzlos in der Natur waren vor Raubtieren und vor... Insofern könnte man sagen, Science Fiction ist einfach eine Literatur, die sich mit dieser Welt beschäftigt, die eben eine doppelte Welt geworden ist und das Gesicht sozusagen in beide Richtungen kehren kann und nicht nur sagen kann, es ist schlimm, krank zu werden, es ist schlimm, in eine Naturkatastrophe zu geraten, sondern es ist eben auch schlimm, sich nicht mehr auszukennen oder schlimm, in einer Stadt zu leben, von der man gar nicht mehr weiß, ist das noch meine Stadt oder wer bestimmt eigentlich darüber, wo ich rein darf, nicht rein darf, Gesichtserkennungsalgorithmen und so weiter. Wir müssen immer mehr lesen und Science Fiction ist sozusagen eine Literatur über eine Welt, in der wir ganz viel lesen müssen, Daten lesen müssen, Zeichen lesen müssen.
Sie lesen ein Buch und dann rezensieren Sie es. Das ist Ihr Job bei der FAZ als Redakteur. Was ist das eigentlich genau, eine Rezension? Also was macht man, wenn man ein Buch rezensiert?
Ja, ist lustig, weil ich eigentlich Filmredakteur bin bei der FAZ und nur die Bücher besprechen darf, die Kollegen mich besprechen lassen aus der Literatur.
Das sind
Bücher, die ich mir oft aussuche oder die Kolleginnen und Kollegen wissen inzwischen natürlich, was ich lese und sagen, möchtest du das machen und so. Aber in der Tat ist es insofern ähnlich, als man, wenn man einen Film guckt, ja nicht wirklich mitschreiben kann und dann sozusagen anders guckt, glaube ich, als jemand, der ihn einfach nur guckt und genauso anders liest als eine Person, die einfach nur liest, so liest man halt hin auf, was könnte mir das sagen? Und zwar nicht die Moral von der Geschichte, sondern zum Beispiel auch, ein Buch kann mich auch lehren, dass ich viel weniger verstehe, als ich glaube. Also ein Buch ist nicht nur dazu da, wenn es ein literarisches Buch ist, zu sagen, jetzt verstehe ich alles, sondern, ach, ich wusste gar nicht, dass ich diesen Teil der Welt nicht verstehe, aber dieses Buch hat mir gezeigt, wie kompliziert er ist und welche Gefühle da eine Rolle spielen. Und was ich also versuche, ist, relativ früh im Text lesen, rauszufinden, was lerne ich hier? Was lerne ich hier emotional? Was lerne ich hier im Kopf? Und dann streiche ich mir Sachen an und dann gehe ich spazieren, wenn ich die Zeit habe, und dann merke ich, welche angestrichenen Sachen habe ich mir gemerkt und die sind dann wichtig. Und dann schreibe ich das, indem ich diese Stellen benutze und diese Geschichte sozusagen erzähle, nicht von was das Buch erzählt, sondern was das Buch bei mir sozusagen geweckt hat, was ich da gelernt habe. Und dann überprüfe ich es nochmal, indem ich in dem Buch gucke und dann finde ich die Stellen natürlich, weil ich sie angestrichen habe. Das ist der Trick. Das ist der Trick. Selbst versteckte Ostereier finden.
Ja. Und wo gehen Sie denn spazieren? Sie leben in Frankfurt und in Freiburg. Sie stammen aus Schopfheim bei Lörrach. Genau. Ja. Aber haben immer noch zwei Wohnungen, Frankfurt-Freiburg. Wo gehen Sie denn spazieren, wenn Sie über Bücher nachdenken?
Das sage ich nicht, weil sonst laufen da andere, weil man hat offenbar manchmal ganz gute Ideen da. Aber es muss immer so eine Mischung sein. Und das kommt tatsächlich von der Kindheit und Jugend im Wiesental her, wo so ein bisschen Landschaft ist und wo so ein bisschen Gesellschaft ist. Also das heißt, ich möchte, dass da Leute wohnen. Ich möchte auch, dass da gearbeitet wird. Ich möchte auch, dass da vielleicht sogar irgendwie gekauft und verkauft wird. Also so ein kleiner Kiosk muss schon in der Nähe sein. Und dann aber eben auch Enten oder eine Weide oder irgendwas oder ein Seechen oder ein Fluss oder sowas, die Dreisam, was weiß ich. Mhm. Und das wälzt das dann alles so ein bisschen in einem um, was man gelesen hat. Und es gibt ja diesen Spruch bei Leuten, die zu lange online sind, geh mal raus, fass Gras an. Das ist, glaube ich, eine Geschichte. Schon im Mittelalter hieß es, zu viel Buchgelehrsamkeit ist gefährlich. Also Gras anfassen ist immer wichtig, auch um das Buch zu verdauen oder um da irgendwie eine Beziehung zuzukriegen.
Zu viel Buchgelehrsamkeit ist gefährlich, vielleicht ist aber auch zu viel KI-Gebrauch gefährlich. Darüber schreiben Sie ja auch. In Ihrer Dankesrede sagten Sie, dass Leute, die nicht einmal richtig lesen können, seit einiger Zeit mithilfe von KI Texte herstellen können. Sie sagten wörtlich, das wird uns noch viel Ärger machen. In Ihrem letzten Roman Skirmionen, ist das richtig so
ja,
gesagt?
Ist richtig.
Ja, prima. In Ihrem letzten Roman Skirmionen entwerfen Sie eine Welt, die über KI hinausgeht. Tatsächlich, finde ich, macht KI uns gedanklich faul. Das wird sich wirklich rächen, weil man KI nur souverän bedienen kann, wenn man selbst etwas schlauer ist als sie. Also wozu man dauerhaft intellektuell arbeiten muss, um nicht zu sagen ackern, wovon uns KI-Gebrauch aber ja gerade beurlaubt. Wie können wir diese intellektuelle Ruhigstellung durch KI überwinden? Wie kommen wir da wieder raus?
Ich glaube, das erste Problem ist, dass wir überhaupt KI sagen. Weil Intelligenz ist ja eigentlich nicht einfach nur ein Werkzeug, so wird es uns ja verkauft. Also der Sam Altman von OpenAI oder der Zuckerberg oder solche Leute, die sagen ja, du willst bestimmte Dinge machen, dafür brauchst du Intelligenz, jetzt hast du dieses Tool, das erlaubt dir, diese Dinge zu machen. Aber wirkliche Intelligenz, also etwas, was sozusagen mir gegenübertritt und wo ich mit kommunizieren muss, um dann rauszufinden, was ist da los und es nicht einfach auf den ersten Blick sehe und beispielsweise ein Gespräch führen muss, ist ja etwas, was die Zwecke nicht einfach erfüllt, sondern auch verändert. Also wenn wir beide zum Beispiel sagen, was machen wir nach dem Gespräch, gehen wir was trinken oder so, dann ist es nicht so, dass unsere Sprache nur dazu da ist, dass dann ein Ziel erreicht wird, sondern auch, dass ein Ziel gefunden wird. Ich möchte aber nicht in eine Pizzeria und so weiter. Und diese Maschinen, diese Software, diese Dinge erlauben uns, Intelligenz umzudefinieren in, das ist ein Hammer oder das ist eine Säge oder das ist ein Werkzeug. Und das Problem ist, es gibt diesen schönen Satz, ich glaube, er ist sogar von Nietzsche, wenn jemand nur einen Hammer hat, dann denkt er oder sie natürlich, dass jedes Problem ein Nagel ist. Und das stimmt nicht, weil manche Sachen sind auch gar keine Probleme, sondern manche Sachen sind Gelegenheiten, sich kennenzulernen und irgendwas. Das ist der erste Fehler. Der zweite ist, dass wir so tun, als wäre das eine Person. Die KI hat gesagt und so weiter. Das ist ganz schrecklich, als der Bill Gates das erste Mal gesagt hat, er ist so beeindruckt, das ist ja wie ein Mensch und so, habe ich gedacht, er denkt, das sei was ganz Besonderes oder Tolles, dass er mit einem Computer redet und dann denkt es wie ein Mensch. Aber wir sind doch sowieso so, Punkt, Punkt, Komma, Strich und wir sehen ein Gesicht. Wir vermenschlichen alles. Die frühen Religionen entstehen über, es muss einen Donnergott geben, weil wenn ich Krach mache, macht es Krach. Wenn ich also Krach höre, gibt es irgendein S, das den Krach macht. Wir haben sogar in Sprachen, wo es keine Religion in jedem Satz gibt, solche Sachen wie S regnet. Also es reicht uns nicht, dass da Regen ist, sondern es muss ein S geben, was regnet. Und das heißt, wir neigen sowieso dazu, alles mit Seele zu versehen. Und das Problem ist, dass wenn wir etwas mit Seele Befehle versehen, von denen wir noch lange nicht wissen, ob es sowas Vergleichbares hat, dass wir dann sozusagen selber ein bisschen was abgeben von dem, was unsere Seele wäre, wenn es sowas gibt. Und mein Problem ist nicht, ob die KI gut oder schlecht ist, sondern ob wir, wenn sie gut ist, also die Aufgaben gut erlöst, uns zu sehr darauf verlassen und die Aufgaben nicht mehr ändern. Und wenn sie schlecht ist, ob uns das genügt. Denn das Problem ist ja, leider werden viele Sachen, die mit Sprache zu tun haben, ja nicht einfach nur gemacht, sondern auch gekauft und verkauft, bis hin zu Werbung und all diesen Dingen. Und ein Markt ist leider oft so, es ist billig genug und gerade gut genug. Und das senkt dann aber den Standard insgesamt, weil wenn viel mehr Sprache von Maschinen gemacht wird, bei denen die Hersteller sagen, das reicht gerade so, ihr wisst schon, wie es gemeint ist, dann verlieren die anderen sozusagen die Motivation, weil es ja billiger ist, das dann die Maschine machen zu lassen, besser zu sprechen, besser zu schreiben, besser zu lesen.
Sie sind Feuilleton-Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aber Sie schreiben auch selbst Bücher, sind Autor. Rund 50 Stück sollen es schon sein. Romane, Sachbücher, aber es gibt auch Theaterstücke von Ihnen, Hörspiele, das ist sehr viel. Und auch Ihr letzter erschienener Roman Skirmionen ist knapp 1000 Seiten dick. Wie schaffen Sie das alles? Wo sitzt der Motor für diese enorme Produktivität?
Also bei mir ist es so, insofern ist es nicht verallgemeinerbar. Ich habe irgendwann gemerkt, dass eine Künstlerin oder ein Künstler sehr oft dasselbe oder das Gleiche macht, dass das aber nicht stört. Also dass man sagt, das nennt man dann Handschrift. Man sagt, die Filme von Claire Denis sind alle irgendwie ähnlich. Und ich habe mich gefragt, woran das liegt. Und irgendwann, als ich mehr als 3 Sachen selber gemacht hatte, habe ich, glaube ich, gemerkt, woran das liegt. Man ist nämlich nicht zufrieden. Also der Walter Benjamin war es, glaube ich, der gesagt hat, das Werk ist die Totenmaske der Konzeption. Das heißt, aus dem sehr Intelligenten ins Normale übersetzt, ich mache etwas und es ist nie so toll, wie es mir vorgeschwebt ist, wie ich gedacht habe, wie es sein wird, was es auslösen wird. Es fehlt was, es ist was zu viel, es ist schief, es ist krumm. Und irgendwann habe ich gedacht, die Selbstkritik der Kunst, wir reden über die Kritik der Kunst, Literaturkritik, aber die Selbstkritik der Kunst ist die nächste Kunst. Das heißt, das, was mir gefehlt hat an dem Ergebnis von meinem letzten Ding, versuche ich jetzt anders zu fangen. Und dann mache ich ein anderes Buch. Und das ist notgedrungen ähnlich, weil es wieder dieses Problem behandelt, das mir beim ersten Mal nicht einleuchtend gelöst ist. Und damit verändert sich das Problem und so weiter. Also das heißt, die Vielzahl der Sachen, auch die Vielzahl der Formate, die ich ausprobiere, sind immer wieder Versuche. Vielleicht ist es falsch, das als Roman zu machen. Vielleicht macht man das besser als Hörspiel, weil die Schauspielerin und der Schauspieler das Ding auch nochmal verändern. Also ich gehe sehr gerne zu Proben. Ich arbeite sehr gerne mit André Bücker, der ist in Augsburg. Und das ist jemand, wo in den Proben dann Sachen entstehen oder wo mir die Schauspielerin oder Schauspieler eine Mail schreibt, diese Stelle ist zu lang oder das funktioniert nicht. Und das führt oft dazu, dass was Besseres passiert, als was ich hätte schreiben können, wenn ich nur einen monologischen Erzähltext schreibe. Manchmal ist es aber auch umgekehrt, dass man sagt, jetzt stören andere Stimmen, weil ich so auf den Kern von etwas will, was ich glaube, was nur meins ist. Dann muss ich in die Kammer, dann muss ich die Tür zumachen, dann muss ich den online verlassen und den Text schreiben.
Und ist das journalistische Arbeiten, also das Artikelschreiben, ist das dann auch nur eine andere literarische Form für Sie? Oder würden Sie sagen, dass man als Redakteur und als Autor, also Buchautor, Hörspielautor, Theaterautor, doch anders denkt und schreibt? Ein Redakteur muss kurze Texte schreiben, muss oft schnell reagieren, sich streng ans Wirkliche halten. Der Autor arbeitet langfristiger, kann entwerfen, fabulieren. Funktioniert da Ihr Redakteursgehirn anders als Ihr Autorengehirn?
Ich glaube ja, aber ich glaube, der Unterschied ist noch ein anderer. Also natürlich gibt es diese Zeittaktungsunterschiede, aber es gibt ja auch Theatertexte, wo zum Beispiel jemand eine Collage macht und dann sagt, von dir brauchen wir 3 Minuten. Das heißt, das kann auch sehr schnell passieren, vor der Premiere nochmal was umschreiben und so. Ich glaube, der wirkliche Unterschied ist das Begründen und das Erklären. Also im Journalismus, speziell im feuilletonistischen Journalismus, erwartet man schon, dass sozusagen die Urteile, die Meinungen und so weiter in irgendeiner Form eine Begründung mitliefern. Also dass man halt nicht wie die Amazon-Kritik, die auch ihren Wert hat, sagt, das hat mir überhaupt nicht gefallen, sondern auch sagt, warum und wie geht das anderen. Und das Argument hat für mich ein Problem, nämlich wenn man gelernt hat, sehr pointiert und eben auf dem dann doch kleinen Raum, den Zeitung hat, etwas zu begründen, dann klingt das immer so, selbst wenn man selber nur denkt, wahrscheinlich habe ich zu 80% recht, aber weil es so klare Sätze dann sein müssen, klingt es, als ob man denkt, man hat zu 100% recht. Und beim Erzählen geht es mir auch um Argumente, im Sinne von, da habe ich auch Mitteilungen über die Welt, aber die Möglichkeit, allein schon 3 Figuren zu haben, die eine Sache ein bisschen verschieden sehen. Also wenn ich einen Text schreibe, sagen wir mal, über einen Film und es ist ein sozialistischer Film und ich möchte irgendwie ein Argument, was ist Sozialismus? Dann wird das so lehrerhaft, dann wird das so manifesthaft, dann wird das so flugblatthaft, dann wird das so rechthaberisch als journalistischer Text. Aber ich kann ja sagen, ich habe 3 Sozialistinnen und die sehen das ein bisschen anders. Und dann erleben die was, dann macht man eine Situation und so. Also das Erzählen, das Fabulieren erlaubt mir, weniger rechthaberisch zu sein. Und das ist ganz wichtig, weil ein großer Mensch, ich sag nicht, wer es war, hat mir mal gesagt, dass Kritik schreiben und diese Art von Urteilen, das verdirbt einen. Und ich weiß, was er meint. Das ist diese Rechthaberei.
Rechthaberei kann auch gut durchbrochen werden durch Spiel und Witz. Sie wurden jetzt mit dem Alfred-Kerr-Preis ausgezeichnet. Die Jury lobt auch, dass sich Ihre Texte, Zitat, durch Ihre gewitzte, durchkomponierte und wohltuend eigensinnige Sprachgestaltung auszeichnen. Das finde ich auch. Ihre Texte sind eine große intellektuelle Freude. In Ihrer Dankesrede nannten Sie Literaturkritik einen Spielberuf. Ja, beim Spielen ist der Witz meistens nicht so weit. Was bedeuten Spiel und Witz für Ihre eigenen Texte? Welche Energie steckt da drin?
Also ich möchte gerne Momente der Verblüffung und des Überraschtseins irgendwie nachbilden. Also ich sitze in einem Film und da trifft ein Außerirdischer einen Menschen und dann trillern die irgendwie miteinander und müssen erstmal Kommunikation finden und plötzlich sind das diese fünf Töne aus einem sehr alten Film, Close Encounters of the Third Kind von Steven Spielberg. Und das ist aber ein Film von heute. Und ich denke, das hat mich überrascht, das hat mich erinnert, das hat mich total gefreut. Und ich glaube, dass Kritiken von Kunst, die solche Momente enthält, auch solche Momente enthalten muss. Und ich glaube, das geht fast nie, indem man die erzählt. Weil das ist, wie man einen Witz erklärt. Und das heißt, wenn man sagen will, der Film hat Witze, dann scheint es mir natürlich, das muss es gar nicht sein, dass es sinnvoll ist, zu versuchen, auch einen Witz in dem Text zu haben. Und da ist es so, am besten, wenn man fünf Witze hat in so einer kurzen Rezension, muss man drei wieder rausstreichen, weil die stehen sich auf den Füßen und das ist dann auch so selbstdarstellerisch. Guck mal, was ich für Witze habe. Und darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass diese Atmosphäre, dieser Film ist witzig, auch in dem Text irgendwie geborgen ist. Und das ist manchmal ziemlich schwierig und manchmal geht's schief.
Manchmal geht's aber auch nicht schief und manchmal ist es vielleicht auch nicht schwierig. Okay. Und ich freue mich da. Ich freue mich, dass Sie den Preis bekommen haben. Freue mich wirklich sehr und freue mich auch, dass Sie in der Sendung zu Gast waren.
Vielen Dank.
Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Die Buchmesse ist schon ein ganz schönes Getümmel. Gut 2000 Aussteller sind vertreten. Durch die Gänge schieben sich, verteilt auf 4 Tage, um die 300.000 Besucher. Immer wieder aber kann man an einem der großen Podien Pause machen und den spannenden Diskussionen zuhören. Auf einem Podium vom PEN Deutschland trafen die Autoren Nadjem Wali und Katrin Ähnlich aufeinander. Was die beiden verbindet? Caroline Knappe hat sie nach der Veranstaltung interviewt und stellt sie hier vor.
Nadjem Wali und Katrin Ähnlich treffen sich auf der Leipziger Buchmesse. Sie kennen sich aus dem Vorstand vom PEN Deutschland, der bekannt ist für sein Programm Writers in Prison, Writers at Risk, das verfolgte, inhaftierte oder bedrohte Autoren, Journalisten und Verleger unterstützt. Die beiden wissen, was das heißt. Wali ist im Irak aufgewachsen, hat dort Germanistik studiert und sein erstes Buch unter der Diktatur Saddam Husseins geschrieben. Ähnlich ist in der DDR groß geworden und hat am Leipziger Literaturinstitut Johannes R. Becher studiert.
Wir sind beide in Diktaturen aufgewachsen, wobei man die DDR nicht wirklich mit dem Irak vergleichen kann. Also das sind schon ganz unterschiedliche Diktaturen gewesen. Aber wir sind natürlich bevormundet worden vom Staat. Und das freie Wort in dem Sinne gab es weder in der DDR noch im Irak.
Für das freie Wort setzen sich Katrin Ähnlich und Najem Wali beim PEN Deutschland ein. Für das schöne freie Wort.
Dieses Thema hat mich immer interessiert. Also schon als ich angefangen habe zu schreiben. Wie bringt man das zusammen, über Tabuthemen zu schreiben unter einer Diktatur, aber trotzdem, also dass man dabei bleibt, schön zu schreiben.
In seinem Roman Ein Ort namens Kumait hat Najem Wali genau das versucht. Zur Messe ist der Roman auf Deutsch erschienen. Geschrieben hat Wali ihn schon mit Ende 20. Das war in den 80er Jahren im Irak.
Es war unvermeidlich, dass er an der Schule vorbeikam. Seit er den Bus von Omnibusbahnhof der Gemeinde verlassen hatte, war es ihm kein einziges Mal in den Sinn gekommen, einen anderen Weg einzuschlagen. Seine Füße hatten ihm instinktiv diese Straße hinuntergeführt.
Sein Protagonist Sali ist Lehrer. Um der Verfolgung zu entgehen, lässt er sich nach Kumait versetzen, einen kleinen Ort im Süden des Iraks. Hier hofft er, kann er allem Politischen entgehen. Eine Illusion. Najem Wali war von Anfang an klar, dass er dieses Buch im Irak nicht würde veröffentlichen können. Erst 7 Jahre nach seinem Entstehen erschien es in Kairo, später auf Französisch und Schwedisch und erst jetzt, nach über 35 Jahren, auf Deutsch. Ungefähr zur selben Zeit wie Wali im Irak schrieb Katrin Ähnlich ihre Erzählung »Wenn ich groß bin, fliege ich zu den Sternen« in der DDR.
Mein 9. Geburtstag begann wie alle meine Geburtstage in den vergangenen Jahren. Noch im Halbdunkel versammelten sich meine Eltern und Tante Elvira vor meinem Bett, weil heute dein Geburtstag ist. Man achtet auf seine Körperhaltung beim Singen. Gemeinsam führten sie mich zum Wohnzimmertisch. Ich durfte die Kerzen rings um meinen Kuchen auspusten, um Himmels Willen nicht das Lebenslicht und danach meine Geschenke bewundern.
Mit dem naiven und unverstellten Blick des Kindes seziert Katrin Ähnlich das Leben in der DDR. Für diesen Text sollte sie 1987 den Preis der Literaturzeitschrift Temperamente bekommen. Aus politischen Gründen bekam sie ihn dann doch nicht. Dann fiel die Mauer und die Redaktion wollte den Text doch noch drucken. Weil sich dann aber niemand mehr für die Zeitschrift interessierte, wurden die Hefte nicht mehr ausgeliefert. Katrin Ähnlich nimmt es mit Humor.
Ich habe einfach geschrieben, was ich dachte, schreiben zu müssen, habe mich aber dann nach dem Mauerfall natürlich gewundert, wäre übertrieben. Aber mir ist klar geworden, dass ich nie veröffentlicht worden wäre. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst.
Heute kann man beide Bücher lesen. Katrin Ähnlichs »Wenn ich groß bin, fliege ich zu den Sternen« und Najem Walis »Ein Ort namens Kumait«. Und trotzdem bleibt der Austausch dieser beiden Autoren über das Schreiben unter Zensurbedingungen nicht bei einer historischen Betrachtung stehen. Spätestens dann nicht, wenn sie mitten im Messegetümmel auf ihre gemeinsame Arbeit beim PEN zu sprechen kommen. Denn mit ihrem Programm Writers in Prison, Writers at Risk, wollen sie ja genau den Schriftstellern helfen, die heute unter ähnlichen Bedingungen arbeiten und leben wie sie damals. Najem Wali ist seit 2023 der Beauftragte des Programms.
Ich erinnere mich, als ich mich vorgestellt habe und kandidiert für das Amt. Alle vor mir, die kandidiert haben, haben geredet über ihre Erfahrungen im Leben etc. Und ich musste lachen. Ich habe gesagt, die einzige Erfahrung, die ich erzähle, ich war selber in den Folterzellen von Saddam Hussein. Und ich weiß, also, wer das am nötigsten hat, wem sollen wir helfen, wenn wir 5 Leute haben? Dann weiß ich, ich habe das Gefühl, es kann manchmal vielleicht nicht stimmen 100% überein, aber ich kann ahnen, wer am meisten.
Und auch hier treffen sich Najem Wali und Katrin Ähnlich.
Ich habe 30 Jahre als Radioredakteurin gearbeitet und habe da Sendungen über DDR-Geschichte betreut, unter anderem auch Frauenzuchthaus Hoheneck. Und ich habe festgestellt, dass je schlimmer die Repressalien sind, umso weniger reden die Leute. Also das Schweigen der Opfer eigentlich. Und diese Erfahrungen teilen wir. Und wir müssen sozusagen, die wir hier nach Deutschland holen, genau auswählen und nicht die am lautesten schreien, ja, sondern die am meisten leiden.
Und so suchen sie für das PEN-Programm Writers in Prison, Writers at Risk nach den leisen Stimmen derer, die sonst ungehört blieben, die in den Gefängnissen, den Folterzellen und den Verstecken verstummen würden. Ohne ihre Diktaturerfahrungen würden vielleicht auch Katrin Ähnlich und Najem Wali sie nicht hören. So aber können sie sich einsetzen. Für die Autoren und für das freie Wort.
Caroline Knappe traf Najem Wali und Katrin Ähnlich auf der Buchmesse. Najem Walis Buch »Ein Ort namens Kumait« wurde von Imke Alef Wien aus dem Arabischen übersetzt. Erschienen ist es im Sezession Verlag. Katrin Ähnlichs Buch »Wenn ich groß bin, fliege ich zu den Sternen« gibt es nur noch antiquarisch. Ihr aktueller Roman heißt »Der König von Lindewitz« und ist im Kunstmann Verlag erschienen. Die Literatur der DDR wurde nach der Wende ausradiert. Das sagt der Germanist Carsten Gansel. Er stammt aus Mecklenburg und hat in den letzten fast 30 Jahren an der Universität Gießen gelehrt. Frisch zur Leipziger Buchmesse ist sein neues Buch erschienen. Es heißt »Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand«. Eine Untersuchung zur Vernichtung großer Buchbestände, tonnenweise Bücher landeten in den 90ern auf dem Müll. Wie konnte das geschehen? Das wollen wir jetzt besprechen. Herr Gansel, ich freue mich, dass Sie hier bei mir im Messeüwagen sind.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Herr Gansel, lassen Sie uns doch erstmal vor Ort beginnen. Wir sind hier auf dem Leipziger Messegelände im Norden der Stadt. Das ist eine halbe Stunde vom Stadtzentrum entfernt. Das alte Messegelände, das lag damals mittendrin in der Stadt. Doch nach der Wende 1996 wurde dieses neue Messegelände eingeweiht. Ist die neue Messe für Sie auch sowas wie ein Symbol für einen Traditionsbruch?
Also ich schätze durchaus das, was man Ostmoderne nennt, also Teile der ostdeutschen Architektur. Aber wer in dieser Weise rückwärts schaut, der würde dann eben auch verfallene Stadtkerne und Altbausubstanz in ansonsten durchaus schönen Städten sehen. Also ich komme aus dem Norden, also Stralsund, Schwerin, Wismar und eben Güstrow oder auch Bautzen, Görlitz. Sicher wird man nachvollziehen können, wenn Künstler aus Leipzig vielfach zum Ergebnis kommen, das ist nicht mehr unser Leipzig von früher. Aber zur Frage, ich war gestern schon auf der Messe und das ist aus meiner Sicht schlichtweg großartig, was hier zustande gekommen ist. Die Möglichkeiten, die es gibt, die Vielfalt der Verlage, die vielen Leute, die hier sind und vor allen Dingen, wenn man das jetzt heute schaut, wie viele junge Leute vor allen Dingen da sind, das ist doch toll, wenn es um das Buch geht.
Ja. Welche Bedeutung hatte die Leipziger Buchmesse denn zu DDR-Zeiten? Sie verbinden bestimmt auch persönliche Erinnerungen mit der Messe.
Ja, na klar. Leipzig ist ja schon seit dem 17., 18. Jahrhundert das, was man einen Bücherstandort nennt. Und da hat natürlich dann die DDR ab 49 in 50 Jahren angedockt, sag ich mal, einfach auch um Weltoffenheit nicht nur zu suggerieren, sondern in diesem kleinen Teil zu einem kleinen Punkt im Jahr versucht auch zu präsentieren. Und ab 1952, soweit ich erinnere, waren auch westdeutsche Verlage bei der Leipziger Buchmesse und haben dort Lizenzen und Verträge abgeschlossen. Das war damals aber, da werden sich viele erinnern, in der Innenstadt, im Messehaus am Markt. Und ich glaube, es kursiert die Zahl von circa 8000 Quadratmeter. Das ist, wenn man das mit heute vergleicht, ungeheuer wenig. Und ich selbst, weil Sie die Frage gerade gestellt haben, ja, ich selbst war, glaube ich, ein, zweimal, also gar nicht so oft, auf der Buchmesse. Und ich kann mich gut daran erinnern, wie man die Luft, wie man so schön sagt, mit Messern schneiden konnte. Und nicht nur ich, sondern und gar nicht nur jüngere Leute damals sind oftmals mit Notizbüchern rumgegangen. Und ich persönlich habe damals, das weiß ich noch genau, habe mir Notizen gemacht, welche Bücher in westdeutschen Verlagen rausgekommen sind und habe teilweise auch die Inhaltsverzeichnisse geschrieben, um dann hinterher mich darüber austauschen zu können. Also insofern ist das damals auch schon ein Fixpunkt gewesen für all diejenigen, die mit Büchern zu tun hatten.
Jetzt ist Ihr neues Buch erschienen, Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand. Nach der Messe wurde tonnenweise Literatur von DDR-Autoren und auch weitergefasst eigentlich, also internationale Literatur aus DDR-Verlagen, auf den Müll geworfen. Wie konnte es dazu kommen?
Ja, man sollte sich hier davor hüten, so ganz einseitige Schuldzuweisungen zu realisieren, weil das war ein Prozess, der natürlich für diejenigen, die damals in politischer Verantwortung standen, letztendlich absehbar war. Denn es wurden ja alle, sage ich mal, Bereiche in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, wurde das westliche Modell auf den Osten, auf die Vergangenheit, also auf die DDR übertragen, weil das Erfolgsmodell gewesen ist. Das muss man ja mit Fug und Recht so eingestehen. Und mit dem 1. Juli 1990 kam es ja zur Einführung der D-Mark. Das hatte in allen Bereichen radikale Konsequenzen, nicht nur für die Betriebe, sondern auch der staatliche Volksbuchhandel begann dann, die Regale leer zu räumen für die Texte, die Leute, die damals noch DDR waren, lesen wollten, nämlich vor allen Dingen logischerweise Westliteratur. Und das führte dazu, dass dann der Leipziger Kommissions- und Großbuchhandel kollabierte. Und das geschah, was Sie schon angesprochen haben, dass also 80 Millionen Bücher auf Feldern und auf stillgelegten Tagebauen ja entsorgt wurde. Insofern, nicht um es abzuschwächen, aber einfach um, man muss schon gerecht bleiben, ist es jetzt nicht unbedingt der böse Westen, sondern die Ursachen lagen im Vereinigungsprozess und der Tatsache, dass den Ostdeutschen, sage ich mal so platt, den Ostdeutschen in dieser Zeit sicherlich nicht so viel daran gelegen war, jetzt unbedingt DDR-Literatur und Literatur aus der DDR-Produktion zu lesen.
Ich war ja völlig verdattert, als ich in Ihrem Buch auch Fotos von einer, ja, so einer weitläufigen Büchermüllkippe im thüringischen Plottendorf fand, die der Autor Ingo Schulze nach der Wende gemacht hat. Sie sagten, andere Bücher wurden in den stillgelegten Tagebau gekippt, manche sollten untergepflügt werden auf Äckern. Stand mir wirklich der Mund offen. Zugleich habe ich selbst in den 1990er Jahren Germanistik studiert, also im Westen, und da war DDR-Literatur ganz selbstverständlich mit dabei. Also ich war damals zum Beispiel an der Uni Bremen. Da lehrte damals Wolfgang Emmerich und seine kleine Literaturgeschichte der DDR, die ich damals auch gekauft habe und die gar nicht so klein ist, die ist bis heute ein Standardwerk. Und ich war auch an der Universität Amsterdam als Austauschstudentin und damals habe ich auch dort ein Seminar zu DDR-Literatur besucht, eine Hausarbeit zu Christa Wolf geschrieben. Also da war DDR-Literatur ganz klar Teil des Germanistikstudiums. Wie kriegt man das zusammen mit Ihrer These von der Auslöschung der Literatur nach der Wende?
Ja, nochmal zu Plottendorf. Man darf dann und muss an der Stelle auch sagen, dass unzählige Bücher, ich weiß gar nicht, in welche Höhenzahl wir da kommen, wurden gerettet. Einmal von einem Westdeutschen, vom Pfarrer Martin Westcott. Und der andere war Peter Sodan, ein ja in der DDR und in Halle bekannter Schauspieler und Regisseur. Insofern gab es Versuche, da etwas zu ändern. Zu Ihrer Frage. Damit hängt sicherlich zusammen, dass wir beide heute uns unterhalten, weil Sie mit DDR-Literatur in Berührung gekommen sind. Ich würde aber dann sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Mhm. Und wenn Sie jetzt diese beiden Einrichtungen, die Sie genannt haben, die sind natürlich in der Tat prädestiniert gewesen dafür, DDR-Literatur zu behandeln. Also in der Tat Bremen und Amsterdam. Aber ich, vielleicht ein bisschen allgemeiner noch, an westdeutschen Universitäten, im westdeutschen Hochschul- und Wissenschaftssystem galt die Freiheit der Lehre und Forschung. Es gibt also keine einheitlichen Pläne für die Universitäten in Westdeutschland, also vor 89. Das war in der DDR anders. Es gab Pläne, die für alle Universitäten und Hochschulen galten und von daher wurde auch weitgehend mit Unterschieden natürlich, die durch Personen sich ergaben, wurde entsprechend gelehrt und DDR-Literatur gehörte zu einem der Hauptfächer während der Germanistik-Ausbildung. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich habe ja hier und da auch versucht, in Gießen DDR-Literatur, also DDR-Autoren zu behandeln. Das war nicht unbedingt so einfach. Eine engagierte Studentin sagte mir einmal, für uns und für mich ist die DDR-Literatur so weit entfernt wie die Literatur des Mittelalters.
Das ist echt sehr weit entfernt. Sie zitieren in Ihrem Buch den Verleger Christoph Links, der 2009 zusammenfasste, dass aus Ostdeutschland nur 2,1% der gesamtdeutschen Buchproduktion kommt. Ja, da war ich echt schockiert. Das geht Hand in Hand mit der Erfahrung vieler Ostdeutscher, also nach der Wende vom Westen überrollt worden zu sein. Ja, viele verloren nicht nur ihre Arbeit und durch diese Rückübertragungsforderungen auch ihre Häuser, sondern es wurden auch ihre Lebenserfahrungen abgetan. Wozu braucht es DDR-Literatur gerade heute? Was können wir darin finden?
Also ich würde sagen, und ich versuche es ja auch im Buch anzudeuten und gehe deswegen zurück und mache das, was man sagen kann, also den Weg zurück in den Zeitschacht, also die Frage zu stellen, was war DDR-Literatur seit 1949, auch schon in der SBZ, was wollte sie, wann hat sich Veränderung ergeben? Aber zu Ihrer Frage, ich würde sagen, der Umgang mit DDR-Literatur und DDR-Kunst ist die Nagelprobe für den Umgang mit dem Osten, wenn man so will. Also Pass pro Toto, also Teil fürs Ganze. Und die Literatur der DDR hat doch weitgehend einen großen Teil Hoffnung versucht zu machen. Zunächst, sie hat von der Hoffnung erzählt nach 45, nach einem verheerenden Krieg und dem Holocaust. Sie hat Utopien mitentworfen einer anderen Gesellschaft, die ein Ideal sich auf die Fahnen geschrieben hat, Gleichberechtigung, kein Privateigentum. Und sukzessive hat Literatur dann natürlich erkennen müssen, dass Ideal und Wirklichkeit in dieser Gesellschaft auseinanderklaffen. Sie hat von den Konflikten des Alltags erzählt. Und das kann man bis heute in der Literatur, die in der DDR erschienen ist, wenn man so will, besichtigen. Und ich zitiere oder an der Stelle gerne Günter Grass, weil der auch Mitte der 60er Jahre wahnsinnig erstaunt war in einem Ost-West-Gespräch, sagt er zu seinen westdeutschen Kollegen, waren leider Gottes an der Stelle alles Männer, also zu den anderen sagt er, die reden, schreiben alle Deutsch, aber die Themen sind gänzlich andere. Und genau das, glaube ich, ist der Punkt, dass es doch vielleicht angeraten ist, nach 35 Jahren und 35 Jahre danach an der Zeit ist, auf Augenhöhe miteinander sich auszutauschen und Literatur, also eine symmetrische Kommunikation zu betreiben. Und Literatur ist da eben etwas, was diese Erfahrungen in diesem Fall des Ostens mit einbringt. Und die kann man ja dagegen setzen, die Erfahrungen, die sich in der westdeutschen Literatur von Grass, Böll und anderen zeigt.
Ja. Viel Literatur wurde aussortiert, wurde auch weggeschmissen. Glücklicherweise sind DDR-Bücher aber nicht komplett verschwunden. Immerhin gibt es auch die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig, die seit über 100 Jahren von allen Buchpublikationen im deutschen Sprachraum 2 Printexemplare sammelt und archiviert. Um diese Bibliothek gibt es aktuell eine heiße Debatte, auch vor dem Hintergrund Ihres Buches, Herr Gansel. Wie finden Sie es, dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer also den geplanten Erweiterungsbau dieser großen Nationalbibliothek im Osten jetzt erst abgeblasen hat, dann wieder in Frage gestellt, aber ja, klar ist nicht, was da wird. Wie finden Sie das?
Sie sagen, es heißt ja immer, dass Weimer ein belesener Mensch sei. Wenn dem so ist, dann wird er sicherlich einen Roman kennen und gelesen haben, ne? Orwells 1984. Dort ist es so, dass die Partei versucht, Bücher und Geschichte so umzuschreiben und sie versucht, das Gedächtnis zu manipulieren. Sie versucht, Gedanken zu kontrollieren. Es gibt sowas wie ein Neusprech, das hängt damit zusammen, man will keine Bücher, nichts, was man in der Hand halten kann. Und das sollte vielleicht jemand, der für Kultur verantwortlich ist, im Hinterkopf haben. Und es gibt einen schönen Ausspruch im Kontext auch mit dem Gedächtnis. Jede Zerstörung von Kultur beginnt mit der Zerstörung des Gedächtnisses, mit dem Tilgen von Zusammenhängen. Und mir fällt bei der Frage, die Sie jetzt gestellt haben, noch ein anderer Autor ein, den vermutlich Herr Weimer doch auch kennen würde und sollte, Walter Jens nämlich. Von Walter Jens gibt es von 1950 einen ganz spannenden Roman, Nein, die Welt der Angeklagten. Auch da sind Bücher das Symbol des Widerstands. Das Buch steht für Denken, das Buch steht für Individualität im wirklich im besten Sinne. Und vielleicht ein, wenn mir das erlaubt ist, ein Tipp, ein Vorschlag. Herr Weimer sollte vielleicht undercover auf die Buchmesse kommen und er würde dann sehen, dass das hier ein Fest des geschriebenen Wortes ist, ein Fest des Buches, das man anfassen kann, mit vielen, vielen Tausenden von Leuten, die hier tagtäglich herkommen und die eigentlich zeigen, wie wichtig das Buch selbst in einer digitalen Welt natürlich ist. Und von daher, die Frage würde ich ganz klar beantworten, selbstverständlich muss es zu diesem Neu- und Anbau kommen.
Dem Neu- und Anbau der Nationalbibliothek in Leipzig. Ja, und eine gute Nachricht aus Leipzig ist aktuell, dass das Literaturhaus gerettet scheint. Die Stadt Leipzig will es weiter finanzieren. Wer mehr erfahren möchte über DDR-Literatur vor und nach der Wende, dem sei Carsten Gansels Buch empfohlen. Es heißt Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand. Erschienen ist es im Reklamverlag. Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Carsten Gansel, vielen Dank, dass Sie hier bei mir im Ü-Wagen auf der Leipziger Buchmesse waren.
Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte.
Das war das Lesenswert-Magazin von der Leipziger Buchmesse 2026. Heute hörten wir ein Gedicht von Nea Schmidt aus dem Band Sprechen in Flechten, erschienen im Verlag Cookbooks. Wir sprachen mit dem Alfred-Kerr-Preisträger Dietmar Dart und mit dem Germanisten Carsten Gansel. Sein neues Buch heißt Ausradiert, wie die Literatur der DDR verschwand, erschienen bei Reklam. Wir erfuhren viel über die Preise und Skandale der Messe, über die KI-Debatte innerhalb der Buchbranche und über Schreiben in Diktaturen. Katrin Ähnlich traf Najem Wali. Alle Beiträge und die ganze Sendung finden Sie zum Nachhören auf unserer Homepage swrkultur.de. Die Musik kam heute vom Album Vibes von der Leipziger Folkband Ullmann. Es verabschiedet sich jetzt hier Katharina Borchert. Bis nächste Woche im Lesenswert-Magazin. Machen Sie's gut.